Wir lieben Technik, die Ideen dahinter, die Innovationen, die Prozesse verändern.
Und die Ingenieurskunst, die aus Herausforderungen neue Möglichkeiten macht.
Faszinierende Technik entsteht nicht zufällig. Sie beginnt und wächst mit Neugier und wird durch außergewöhnliche Ingenieurskunst zur Lösung von morgen.
Doch wirklich Großes entsteht erst gemeinsam. Wir glauben an die Kraft des Miteinanders, an Vertrauen, Partnerschaft und eine Unternehmenskultur, in der Menschen gemeinsam erfolgreich sind. Als Familie, als Team und zusammen mit unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt.
Fascinating Engineering.
As one.
Der Podcast.
Ein Unternehmen kann vieles sein. Ein Arbeitsplatz, ein Name auf einem Gebäude, eine Marke oder ein Produkt. Aber manchmal ist ein Unternehmen auch mehr als das. Manchmal ist es eine Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Eine Verantwortung, die nicht nur auf dem Papier steht und ein Ort, die Menschen, Ideen und Technik miteinander verbindet und wo Menschen tagtäglich gemeinsam etwas aufbauen. Hafer und Böcker gibt es seit 1887 als Familienunternehmen, als Arbeitgeber, als Teil der Region und als Unternehmen, das über viele Jahrzehnte Menschen, Ideen und Technik miteinander verbunden hat. Daher stellen wir heute nicht nur die Frage, was macht Hafer und Böcker eigentlich, sondern die viel wichtigere Frage, warum gibt es Hafer und Böcker eigentlich? Willkommen zur zweiten Folge Fascinating Engineering as One. Heute mein Gast, Florian Feske, Geschäftsführer bei Hafer und Böcker.
Hallo Frau Witte.
Hallo Herr Feske. Wir hatten uns vorab auf das Du geeinigt, um eine persönlichere Ebene zu erreichen.
Genau, da freue ich mich auch drüber. Und das hatten Sie auch angekündigt und hatten Sie auch gesagt. Aber wir sind ja nun mal im Münsterland, wir sind in Oelde. Und das geht natürlich nicht ohne die entsprechende Zeremonie. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns aufs Du einigen. Aber ich glaube, darauf müssen wir dann auch anstoßen.
Sehr gerne.
Mit einem regionalen Bier, dessen Namen ich erwähnen darf oder nicht? Wie läuft das hier?
Denke, was ist erlaubt.
Das ist klar. Okay, also dann müssen wir natürlich mit einem Potsbier anstoßen.
So. Ja, dann.
Ich bin Florian.
Ich bin Bentja. Schön, dass du heute da bist, Florian.
Vielen Dank, Bentja.
Alles klar. Also, wir möchten heute Hafer und Böcker nicht nur ins Unternehmen kennenlernen, sondern vor allem auf die Geschichte dahinter kennenlernen. Deswegen direkt mal zum Einstieg die Frage. Florian, wenn du an Hafer und Böcker denkst, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt?
Oh, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist relativ einfach. Wir haben mal vor Jahren eine Zukunftsreise gemacht. Da hatten wir als Gesellschafter, sind mein Bruder Fabian und ich, noch relativ neu in die Firma gekommen. Das war so 2013, 2014. Und da haben wir meinen Vater und meinen Onkel gefragt, ob wir nicht gemeinsam mit Niklas Hafer, der damals auch noch in Kanada war, ob wir nicht eine Zukunftsreise machen können. Das hatte uns mal ein Berater vorgeschlagen. Und es war ziemlich stark. Der Berater hat uns gebeten, die Augen zu schließen und einfach mal zu sagen, also so, wir sollen uns in die Zukunft transportieren und 15 Jahre von jetzt, was würden wir denn sehen? Und was bei dieser ganzen Sache eben besonders war, als wir gesprochen haben, hat der mitgezeichnet. Und dieses Bild, das hängt auch bei Fabian, meinem Bruder und bei mir überm Schreibtisch. Da steht drauf, eigentlich ist Hafer und Böcker die Wurzel von allem, was uns im Leben etwas bedeutet. Und insofern bedeutet Hafer und Böcker für mich, dadurch habe ich die Welt kennenlernen dürfen. Ich habe meine Frau nur wegen Hafer und Böcker kennenlernen dürfen. Ich habe 13 Jahre lang in Kanada leben dürfen, nur wegen der Firma. Also für mich ist das wirklich, wenn es einen Begriff wie Heimat gibt, Hafer und Böcker ist diese Hand.
Ach, wie schön. Ja, für viele Menschen ist Hafer und Böcker ja primär ein Unternehmen natürlich. Für dich ist es aber auch ein Teil deiner Familiengeschichte. Wann hast du zum ersten Mal wirklich gespürt, das ist hier nicht nur eine Firma, das ist was viel Größeres, was über Generationen hinweg aufgebaut wurde?
Ich sagte schon, dass Hafer und Böcker hat ziemlich früh in unserem Leben eingegriffen und ich war 5 und mein Bruder war 3. Und da ist mein Vater gebeten worden, die Verantwortung für Hafer und Böcker Lateinamerikaner, damals hieß es sogar noch Hafer und Bäumer Lateinamerikaner zu übernehmen, in Brasilien. Und da sind wir als Familie nach Brasilien gezogen. Und das ist uns als Kind natürlich auch nicht entgangen, als wir diesen Stolz, Brasilien damals war was anderes als heute, das war auch immer noch so eine Prise Abenteuer dabei. Aber als wir gesehen haben, wie die Leute auf Hafer und Böcker reagiert haben, wie stolz sie waren, dass sie für eine deutsche Firma in Brasilien arbeiten durften. Ich weiß noch, damals bei den Feiern, da gab es einmal im Jahr gab es eine Mitarbeiterfeier, da haben sie die die Ehegatten mitgebracht und die Ehepartner mitgebracht, die Kinder, alle. Und es war einfach so eine wahnsinnige Freude und so wahnsinnigen Stolz für Havre und Bürkert zu arbeiten. Ich glaube, das erlebt nicht jeder Fünfjährige. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist hier mehr als nur, was du vorhin sagtest, nur ein Unternehmen oder nur eine Firma.
Ja, generell übernimmt man ja als Geschäftsführer nicht nur eine Rolle, sondern auch eine Geschichte, Erwartungen, dann eben auch die Verantwortung, die wir gerade schon besprochen haben. Wie fühlt sich das denn für dich an, auch diese Verantwortung jetzt zu tragen?
Ja, sehr gut, muss ich sagen. Also ich mache das wahnsinnig gerne. Ich habe das immer für mich so überlegt. Ich glaube, es gibt zwei Jobs, die hätten mit Havre Bürkert konkurrieren können. Das eine wäre Formel-1-Rennfahrer gewesen.
Da hätte ich auch drüber nachgedacht.
Ja, genau. Und das andere wäre Astronaut, wenn es diese Möglichkeiten gegeben hätte. Aber selbst wenn ich diese Berufsbilder je hätte erarbeiten können oder selbst wenn das jemals geklappt hätte, hätte es ja Havre Bürkert danach immer noch gegeben. Und deswegen, für mich ist das einfach der Traumjob schlechthin. Natürlich ist das viel Verantwortung, aber die macht, kann ja auch sehr viel Spaß oder Spaß ist immer so, das hat mir mal mein Kollege Werner Parken immer gebracht, Spaß ist immer so kurzfristig, Freude ist längerfristig und nachhaltiger, also es kann ja enorme Freude bereiten und ich glaube einfach in einer Zeit, wo wir auch alles in unserem täglichen Leben reguliert ist, wo wir so viele Gesetze befolgen müssen, so viele Einschnitte in die Art und Weise, wie wir leben, ist die Chance, so einen Beruf auszuüben, ist irgendwo noch ein Stück Freiheit. Und das genieße ich sehr. Und ich glaube, mein Partner Niklas Hafer, der sieht das auch so. Mein Bruder sieht es auch so. Und ich weiß, dass die Generation vor uns das auch so gesehen hat.
Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt auch in das Thema der Folge ein. Die zentrale Frage ist ja, warum gibt es Hafer und Bürkert? Und das jetzt nicht nur technisch oder wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Also die Frage an dich, warum gibt es Hafer und Bürkert?
Ja. Da konnte ich ja ein bisschen drüber nachdenken, weil ich wusste ja, was das Thema heute ist. Ich glaube, es gibt kein Unternehmen auf dieser Welt, was so wie Havre und Bürkert es nimmt, die Möglichkeit hat, das Leben eines jeden Weltbürgers zu beeinflussen. Der Einfluss mag sehr, sehr klein sein. Und der Einfluss, ich glaube, dass die allermeisten Leute das gar nicht mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz, es ist egal, wenn Sie morgens den Wasserhahn aufmachen, weil Sie sich die Zähne putzen möchten, da kann es sein und ist wahrscheinlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass in dem Wasserstrahl oder in dem Wasserhahn ein Filter von Havre und Bürkert angebaut ist oder ein Sieb von Havre und Bürkert, soll ich sagen. Das soll nicht nur Fremdkörper raushalten, das soll auch dieses Wasser so schön strömend und so schön weich machen. Wenn Sie dann hinterher am Frühstückstisch sitzen, dann ist da vielleicht Kakaopulver, was irgendwann mal durch eine B&B-Maschine gelaufen ist. Dann ist da vielleicht Zucker, was wir vielleicht mal abgepackt haben. Also am Frühstückstisch geht's weiter. Irgendwann steigen Sie ins Auto ein und dann sind wir überall im Auto mit drin. Ob es in der Motorensteuertechnik ist, ob es in den Lagern der Sitze sind, da ist unser Drahtgewebe häufig verbaut. Ob es manchmal bei ganz besonderen Autos im Dach ist oder in den Zierleisten. Also auch beim Autofahren kriegen Sie das mit. Mal angenommen, die Leute fahren in Urlaub, dann ist der Filter für das Kerosin im Flugzeug, das ist ein Havre und Bürkert Drahtgewebefilter. Oder der Co-Pilot spricht ins Mikrofon, genauso habe ich ja vorhin hier auch inspizieren dürfen, ist ja auch wieder mit Drahtgewebe belegt. Ich bin sicher, das kommt von Havre und Bürkert. Also wenn der Co-Pilot ins Mikrofon spricht, so wie wir das heute tun, dann spricht er in Drahtgewebe. Wenn die Leute bauen, dann brauchen sie Zement. Da waren wir hoffentlich Teil dieser logistischen Kette, die diesen Zement auch auf die Baustelle gebracht haben. Und wenn das Haus irgendwann mal steht, muss man es auch schöner und schicker machen. Dann waren wir hoffentlich auch dabei und haben auch die Baustoffe zumindest beeinflusst, die letzten Endes da verbaut werden. Und diesen spezifischen Zusammenhang oder diese Art des Einflusses, ich habe noch keine Firma erlebt, die das in der gleichen Zusammensetzung eben tun kann. Und für mich ist das der Grund, warum es Havre und Bürkert gibt, weil wir einen Einfluss auf das Leben der am allermeisten Menschen ausüben, den sie vielleicht gar nicht spüren, aber der einen kleinen Beitrag zu ihrem reibungslosen Tagesablauf tatsächlich bereitstellt.
Ja, also ich finde, da merkt man, ein zweiter Blick lohnt sich oft, ne? Also das ist ja oft unscheinbar, wo dann eben Produkte von Havre und Bürkert zum Tragen kommen. Und wenn man von außen auf Havre und Bürkert schaut, sieht man vielleicht nur Gebäude, Maschinen und eben Produkte. Aber wenn man tiefer schaut, was ist denn eigentlich dann der Kern von Havre und Bürkert?
Ja, ich glaube, Wenn du jetzt 9 von 10 Unternehmern fragen willst, dann müssen sie schon allein aus politischer Korrektheit sagen, es sind die Menschen. Und das würde ich natürlich auch sagen. Aber ich glaube, es allein auf Menschen zu beschränken, das wäre nicht genug. Denn wenn es nur die Menschen wäre, dann wäre der ganze Zauber ja nach einer Generation vorbei. Der ganze Zauber wäre ja vorbei, wenn diese tollen, speziellen Menschen, die bei Harbour & Bürger arbeiten, wenn die da auch irgendwann in der Rente gehen. Aber irgendwie hat Harbour & Bürger das ja geschafft, das über Generationen aufrechtzuerhalten. Und ich sagte ja eingangs, wir haben von dieser Zukunftsreise gesprochen. Dieser gleiche Moderator, der uns damals durch diese Zukunftsreise moderiert hat, der hat uns auch was Wichtiges beigebracht und seitdem gucke ich ganz anders auf jede Firma. Der hat gesagt, Florian, du musst verstehen, dass wenn Menschen zusammenkommen, dann bildet die soziale Gruppe, die sie bilden, egal ob es ein Sportverein ist, ob es eine Familie ist oder eben ein Unternehmen, die bilden selber eine Persönlichkeit. Und ich glaube, wenn die Frage ist, was macht Harbour & Bürger so besonders, dann ist es die Persönlichkeit von Harbour & Bürger, die interessante und spannende Menschen anzieht. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ich glaube nicht, dass das das ist nicht unbedingt ein Verdienst einer Geschäftsleitung. Das ist auch nicht unbedingt der Verdienst von Geschäftsführern, sondern das ist der Verdienst der Leute, die tatsächlich schon in früheren Generationen Harbour & Bürger gekommen sind und diese Kultur so aufgebaut haben. Die Kultur so aufgebaut haben, dass es einfach spannend ist, hier zu arbeiten. Und ich weiß, das kann ich nicht objektiv beurteilen, das ist eine sehr subjektive Meinung, aber einfach die Leute, die Harbour & Bürger anzieht, das ist einfach eine Attraktion, die kann ich nicht in Worte fassen, aber das ist einfach toll, welche Leute hier arbeiten. Und ich kann nur sagen, ich möchte mit keiner anderen Truppe auf der Welt zusammenarbeiten, so ich mit den Leuten bei Harbour & Bürger zusammenarbeiten möchte.
Und was soll ein Kunde, Mitarbeiter oder ein junger Mensch verstehen, wenn er zum ersten Mal mit Harbour & Bürger in Kontakt kommt?
Ja, auch das mag jetzt ein bisschen kitschig klingen, aber ich glaube, es ist ernst gemeint und es ist sehr wichtig, dass man das nochmal sagt, dass das wirklich mit einer Familie zu tun hat. Und die Familie, damit ist nicht gemeint, die Gesellschafter, die vielleicht als Familie auch Besitz an dem Unternehmen haben, sondern diese Persönlichkeit, diese Menschen, die zusammenkommen, die wir gerade schon besprochen haben, der Anspruch ist ja, dass die sich benehmen wie eine Familie. Und die Einladung an alle Mitarbeiter, sowieso an alle Kunden, an alle Lieferanten, ist ein Teil dieses familiären Zusammenlebens zu sein. Dabei ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man sagt, dass man auch ganz klar versteht, Familie heißt nicht immer alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Also Familie kann auch bedeuten, manchmal gibt es Streik, manchmal gibt es auch Probleme. Aber wenn man die Sicherheit hat, dass man sich auch mal streiten kann und trotzdem ist der andere mir lieb und teuer und trotzdem respektiere ich den anderen und trotzdem kann ich hinterher mit ihm noch Spaß haben, Freude haben, ich kann mit ihm noch ein Bier trinken gehen. Wenn ich das weiß, dass ich ehrlich sein kann, dann ist das, glaube ich, was ganz Besonderes. Und ich glaube, das ist das, was wir ausstrahlen wollen. Ich glaube, das ist das auch, was wir ausstrahlen tun. Und da laden wir auch alle, die da ein Teil von sein wollen, ein, das mitzuerleben.
Mhm. Jetzt kann man ja beim Namen Harbour & Bürger auch schon erahnen, dass es sich nicht nur um die Geschichte einer Familie handelt, sondern Harbour & Bürger. Der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht schon denken, wieso heißt es dann Harbour & Bürger und nicht Harbour & Feske?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die aber auch leicht zu beantworten ist. Also Harbour & Bürger heißt es, weil zwei Cousins Harbour & Bürger gegründet haben. Es war Karl Harbour und Eduard Bürger. Und das immerhin 1887. 1897 haben wir uns zum ersten Mal und zum einzigen Mal dazu entschieden, dass wir umziehen. Und da ist Bürger schon nicht mehr mitgekommen. Aber trotzdem, aus Loyalität und sicherlich aus einem gewissen Marketinggrund, um auch zu untermalen, dass das zwei Leute sind und dass das ein starkes Unternehmen ist, haben wir diesen Namen aus Respekt auch vor der Gründung nie fallen lassen. Also, aber eigentlich ist das Unternehmen in der Familie Harbour schon seit 1897, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja, und die Feske sind da einfach nur reingekommen, weil mein Großvater damals einen Nachfolger suchte. Heute nicht mehr ganz modern, dieser Gedankenansatz, aber damals war das auch in den Statuten von Harbour & Bürger so, das musste ein männlicher Nachkomme sein. jeder, der meine Mutter kennt, der hätte ihr das ohne weiteres zugetraut. Da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Aber das ging damals nicht anders. Und ich glaube, da sind mein Bruder und ich auch sehr glücklich drüber, dass es dann auch mein Vater getroffen hat. Er wurde gefragt, ob er das gerne machen möchte. Und als Schwiegersohn von Rudolf Hafer hat er gesagt, das mache ich. Und so ist er eingetreten in die Firma. War auch ganz spannend. Mein Vater ist eigentlich Mediziner. Und hat dann noch gesagt, bevor ich zu Havre und Böcker gehe, möchte ich aber noch Betriebswirtschaft studieren. Und das hat mein Großvater gesagt, okay, so machen wir das.
Ja, und wenn eine Familie über so lange Zeit ein Unternehmen prägt, dann entstehen ja auch gewisse Werte. Welche Werte, würdest du sagen, ziehen sich bis heute fort im Unternehmen?
Ja, das ist eine spannende Frage, die wir auch in letzter Zeit ein bisschen formalisiert haben. Früher, ich weiß noch, ich habe in Dresden Betriebswirtschaft studiert. Da kam mal ein Personalprofessor zu uns in den Hörsaal und der sagte, ihr müsst, wenn ihr im Unternehmen Verantwortung übernehmt, Mission und Vision definieren und ihr müsst vor allen Dingen auch Werte festlegen. Und da weiß ich noch, da habe ich damals gedacht, es ist ja alles schön und gut, wenn man so ein DAX-getriebener Laden ist, aber unser Familienunternehmen, so wie Havre und Böcker aufgestellt ist, wir brauchen das nicht. Das wissen die Leute, was die Werte von Havre und Böcker sind. Das brauchen die gar nicht aussprechen, das haben die über Generationen gelernt. Aber als wir 2014 nach Deutschland zurückgekommen sind, da war gerade so ein Kipppunkt, dass wir festgestellt haben, 50% unserer Mitarbeiter sind noch in Deutschland. Und wir waren so gerade an der Grenze, 50% unserer Mitarbeiter haben auch außerhalb Deutschlands gearbeitet. Und daraus ist das nochmal klar geworden, dass der Professor vielleicht nicht ganz so viel Unrecht hatte. Denn wie erklärst du, wenn du über Nacht, weil wir gerade eine neue Fertigung in Indien aufgebaut haben, 25 Indern, wie erklärst du denn über Nacht, was 100 Jahre Havre und Böcker sind? In China, wenn du umziehst und neu einstellst, wie erklärst du 30 Chinesen, was Havre und Böcker bedeutet? Afrikaner, Spanier, Amerikaner, egal wer es ist. Und da mussten wir das schon formalisieren. Und 2014 haben wir 7 Werte festgelegt. Und ich freue mich sehr, dass unser Partner Niklas Haber, der hat den auch so zugestimmt, obwohl er damals gar nicht dabei war. Aber vor 2 Jahren hat Niklas nochmal die Diskussion angestoßen und hat gesagt, diese 7 Werte, das kann man sich nicht merken. Wie können wir das denn nochmal ein bisschen kondensieren und ein bisschen reduzieren? Und das haben wir gemacht und wir haben es geschafft, diese 7 Werte wirklich zuzuordnen und das auf 3 Werte zu beschränken, weil wir immer gedacht haben, 3, das kann man sich merken. Und diese 3 Werte sind familiär. Ich denke, da bin ich ja schon sehr intensiv drauf eingegangen. Der 2. Wert ist meisterhaft. Dass das, was wir tun, in der Art, wie wir es tun, das muss schon hochwertig sein. Und wir haben uns damals entschieden, wir wollen kein Preisführer sein, wir wollen Qualitätsführer sein. Und das muss sich widerspiegeln in unserer Arbeit. Das muss sich widerspiegeln in unseren Produkten, in unseren Art und Weisen, wie wir arbeiten, in den Arbeitsprozessen. Und das muss sich natürlich auch in den Menschen widerspiegeln. Das meisterhaft dazu zählt auch, dass wir auch diese Idee des lebenslangen Lernen auch wirklich annehmen und dass wir sagen, ja, wir haben schon drüber gesprochen, was für tolle Leute wir bei Havre und Böcker haben. Aber damit das auch so bleibt und damit sie auch dauerhaft meisterhaft sein können, meisterlich sein können, müssen sie auch über ihr ganzes Leben lang lernen.
Mhm.
Und der 3. Wert ist eben begeisternd, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur familiär etwas meisterhaft oder meisterliches rüberbringen, sondern es muss im Endergebnis auch begeistern. Und es muss mehr sein als nur ein Werkzeug, es muss mehr sein als nur ein Ding, was der Kunde kauft, denn er will ja was damit erreichen. Und letzten Endes haben wir den Anspruch, es muss ihn zum Schluss am Ende des Tages wirklich begeistern und er muss sagen, das war cool. Das war super, dass ich mich für Havre und Böcker entschieden habe. Das ist genau das, was ich wollte.
Mhm. Und was würdest du sagen, was darf sich bei Havre und Böcker trotz aller Veränderungen niemals verändern? Oder gibt es eine bestimmte Haltung?
Ich denke, dass was sich da nie verändern darf, ist eben dieses Familiäre, was wir schon angesprochen haben. Diese Ehrlichkeit im Umgang. Wenn ich von den 3 Sachen natürlich 1 raussuchen müsste, ich glaube, sie sind alle 3 wichtig. Aber es muss die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das müssen wir wahren, das müssen wir wissen, wie gut wir es da haben, das müssen wir schätzen und das müssen wir auch von Generation zu Generation
weitertragen.
Mhm.
Ne, das ist toll. An dieser Stelle muss ich auch nochmal erwähnen, auch die Art und Weise, wie wir mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten. Ich glaube schon, dass das besonders ist. Und da geht es nicht darum, dass man sich gegenseitig Honig um Mund schmiert, sondern dieses Verständnis, dass wir beide dazu da sind, sowohl die Geschäftsführung als auch der Betriebsrat sind dazu da, um Hafer und Bürger, und damit sind wir wieder bei den Leuten, gewinnbringend nach vorne zu bringen. Also, dass wir uns um diese Familie auch kümmern und dass wir die Regelwerke aufsetzen, wie diese Familie zu funktionieren hat. Ich glaube, das ist hoffentlich vorbildlich und ich glaube, das ist auch teilweise einzigartig.
Mhm, das glaube ich. Und jetzt ist Hafer und Böcker, du hast es schon gesagt, seit 1997 in Oelde verwurzelt. Wie wichtig ist diese regionale Verwurzelung für dich?
Also, ich glaube, es gehört zur Existenzgrundlage, dass diese Region bleibt und dass wir auch in dieser Region bleiben. Denn wir hatten jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, über diese Persönlichkeit von Hafer und Böker und diese Art des Umgangs. Dazu muss man wissen, ich glaube, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir sind einmal umgezogen als Hafer und Böker und das war damals tatsächlich wegen niedrigeren Löhnen und attraktiveren Regionen. Und das war eben 1897. Mhm. Da sind wir von Hohenlimburg, wo wir damals waren, das war so ein bisschen die Hochburg von den Drahtziehern. Wir als Drahtweber waren deswegen da sehr nah. Aber das konnte sich irgendwann keiner mehr leisten. Und ich glaube, das war auch eine sehr schwierige Entscheidung, aber eine, die auch unsere Existenz gesichert hat. Man musste aus diesem sehr teuren Gebiet raus. Und man hat sich eben für Oelde entschieden. Und warum hat man sich für Oelde entschieden? Auf der einen Seite war es wegen der Zementindustrie, weil überall da, wo ein Zementschornstein geraucht hat, brauchte man auch Drahtgewebe. Und auf der anderen Seite waren es eben die Landwirte. Die Landwirte waren zwar selbst ausgebildet, aber sie waren spitzen ausgebildet. Sie konnten alles auf ihrem Hof selber reparieren. Sie waren Mechaniker, sie waren auch gleichzeitig Elektriker. Und sie hatten eine Einstellung zur Arbeit, die also über den Job hinausging. Denn es war eine leidenschaftliche Arbeit. Und davon hat Hafer und Böcker sehr, sehr profitiert. Und ich glaube, diese Persönlichkeit, die wir angesprochen haben, die Hafer und Böcker hat, diesen familiären Umgang miteinander, der ist von diesen landwirtschaftlichen Wurzeln geprägt. Und es ist auch heute noch so, dass wir viele Landwirte haben, die hier arbeiten. Aber ich glaube, der Umgang miteinander, das ist alles aus dieser Zeit und wegen dieser Region entstanden. Und deswegen kann ich mir ein Hafer und Böker ohne Oelde, ein Hafer und Böker ohne Münsterland, ein Hafer und Böker ohne, dass wir hier sind, kann ich mir das nicht vorstellen.
Mhm. Verstehe ich. Und ich habe das jetzt auch schon häufiger gehört, dass bei Kollegen, dass sie über Generationen mit Hafer und Böcker verbunden sind. Da arbeitet die Mutter oder die Schwiegermutter oder der Opa hat bei Hafer und Böcker gearbeitet. Was bedeutet dir das, wenn Leute dir sagen, ich bin seit Generationen mit dem Unternehmen verbunden?
Also erstmal kann ich mich in die Leute gut reinverbetzen. Das sollte man zuerst sagen. Und ich kann nur sagen, dass das nochmal, ich beziehe das jetzt nicht auf die Geschäftsführung, auch nicht auf die Gesellschaft, ich beziehe das jetzt auf das Unternehmen. Aber ich glaube, als Unternehmen kann man kein größeres Kompliment ernten.
Mhm.
Also wenn ich bereit bin, ich glaube, wir wollen ja alle für unsere Kinder eine bessere Zukunft als die oder ein besseres Leben, als wir schon selber geführt haben. Das wird ja auch zunehmend schwieriger. Und den Kindern dann zu empfehlen, ich war bei Hafer und Böcker und guck dir das doch mal an, vielleicht möchtest du ja auch zu Hafer und Böcker gehen. Diese Empfehlung, ich glaube, ein größeres Kompliment gibt es nicht. Und deswegen bedeutet mir das sehr, sehr viel. Das ist ja auch sehr erfolgreich gelaufen bisher, dass auch Kinder von Mitarbeitern immer bei Hafer und Böcker gearbeitet haben. Das ist einfach toll. Und auch hoffentlich der Verbund, dass das eben nicht Hafer und Böcker ist, sondern es ist Hafer, Böcker, Schmidt, Müller, Pickenecker und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Das ist ja das Spannende.
Mhm. Ja, ein Unternehmen, das seit 1887 besteht, muss sich ja auch zwangsweise immer wieder verändern. Gleichzeitig darf es auch seine Wurzeln, die du ja gerade schon beschrieben hast, nicht verlieren. Wie schafft man denn diesen Spagat?
Ich glaube, dass man diesen Spagat schafft, wenn man sich dessen bewusst ist, dass Tradition ganz enorm wichtig ist. Ich glaube, es hilft einem, die Identität klar zu machen. Es erdet einen, es gibt einem auch gewisse Selbstsicherheit. Aber Tradition darf nicht die Zukunft bestimmen. Also unsere Aufgabe ist es immer zu erkunden, was hat die Tradition uns Positives gebracht und was aus der Tradition wird auch zukünftig noch gültig sein. Gleichzeitig muss man sich aber den neuen Dingen auch offen stellen. Das ist uns durchaus bewusst, dass je länger man erfolgreiche Geschäfte betreibt, umso größer wird die Gefahr, dass man vielleicht eine gewisse Arroganz entwickelt. Ich weiß ja, wie es geht.
Mhm.
Und das ist eben der ganz große Spagat, dass wir uns als Firma immer wieder auf neue Dinge einlassen, dass wir das erstmal in Frage stellen. Oder nicht umgekehrt, dass wir es nicht in Frage stellen, was Neues, sondern dass wir uns dafür einfach mal interessieren und diese neuen Wege, die man jetzt sieht, neue Trends, dass man die sich anguckt und wie immer weiß, irgendwas kann ich davon verwenden. Was kann ich davon auf mein Geschäft anwenden und was kann ich, was trifft auf mich nicht zu? Diese Neugierde müssen wir uns beibehalten. Diese Neugierde auf Zukunft, diese Neugierde auf Neues. Und da können wir wieder zurück zu den Werten. Diese Begeisterung, die Begeisterung auch für die Zukunft. Wenn wir uns die bewahren, ich glaube, dann haben wir schon mal ganz, ganz gute Karten. Und was mein Bruder und ich ja immer sagen, wenn wir gefragt werden, was ist Haber und Bürger, dann sagen wir immer, wir sind ein Startup-Unternehmen, was 1887 gegründet wurde. Da lachen die meisten immer drüber und da müssen der eine oder andere muss erstmal drüber nachdenken. Aber wenn wir diesen Geist beibehalten können und wenn wir dieses einfach mal versuchen, nicht aufgeben, ich glaube, dann können wir noch sehr, sehr lange auch in der Zukunft wirtschaften.
Jetzt hast du mir die Antwort auf die nächste Frage eigentlich schon vorweggenommen, nämlich was muss Hafer und Böcker in Zukunft bewahren? Aber dem anschließend würde ich die Frage, wo muss Hafer und Böcker neue Wege gehen, mutige neue Wege gehen?
Wenn man mit Fabian spricht, dann zitiert er immer gerne den Mark Zuckerberg und der hat gesagt zu seinen Facebook-Leuten vor Jahren schon, wir müssen jetzt überlegen, was das Ende von Facebook bedeuten könnte, weil wenn wir es nicht entwickeln, dann wird es jemand anders entwickeln. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also wir müssen uns heute mit Gedanken beschäftigen, was wäre, wenn unser Geschäft ersetzt würde.
Mhm.
Und ich glaube, man würde schnell zu dem Gesichtspunkt kommen oder man würde schnell zu dem Entschluss kommen, dass das, was wir eigentlich leisten können und was wir machen können, das sollte nicht bei dem Weben von Draht oder bei dem Bau von Maschinen bleiben, sondern wir sollten uns mehr dafür interessieren, was unsere Kunden mit diesen Produkten machen. Denn eigentlich stellen wir ja keine Konsumgüter her. Es ist nichts, was verbraucht wird, sondern das, was wir herstellen, ist ja ein Werkzeug. Und der Kunde hat ja was damit vor. Der Kunde macht ja was damit. Und wir sollten uns dafür interessieren, nicht nur, was passiert, wenn die Maschine oder das Drahtgewebe unser Werk verlässt und dass es qualitativ in Ordnung ist, sondern wir sollten uns dafür interessieren, was der Kunde damit macht. Wir sollten verstehen, wie er es einsetzt. Wir sollten verstehen, wie er es nutzt, um ihm dabei noch mehr Hilfe anzubieten. Also nicht nur ein Technologieunternehmen zu sein. Technologie wird im Herzen von dem, was wir tun, immer die wichtigste Rolle spielen. Aber wir sollten uns überlegen, was wir auch an Dienstleistungen anbieten können, die rund um diese Technologie eben agieren, damit der Kunde das Wertvollste aus den Investitionen, die er bei Haber und Bürger getätigt hat, auch wirklich rausholen kann.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Spannende. Wenn wir uns darauf fokussieren und wenn wir dem Kunden zuhören, dann kann eigentlich nichts Schlimmes passieren.
Mhm. Ja, das ist ja auch irgendwie für mich so, das verbinde ich auch mit dem Wert meisterhaft, dass man das eben mitdenkt und über den Tellerrand schaut.
Genau, wenn man meisterhaft so definiert, dass es sich nicht nur auf das Produkt bezieht, sondern dass wir uns auch meisterlich interessieren und dass wir auch meisterlich darüber nachdenken, was können eigentlich unsere Produkte für einen Nutzen bringen und was können sie für Vorteile den Kunden gegenüber bringen.
Mhm. Okay, jetzt würde ich gerne noch eine persönlichere Ebene wählen, denn viele Menschen sehen bei einem Geschäftsführer ja erstmal so die Position oder die Verantwortung, die wir eben schon hatten, aber hinter jeder Führungsrolle steckt ja nun eben auch ein Mensch. Deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, was ist dir denn persönlich in Führung wichtig?
Also ich merke ja auch langsam, wie alt ich mittlerweile bin. Und ich gehöre ja noch zu der Generation, die bei der Bundeswehr war. Zugegebenermaßen damals nicht ganz freiwillig, aber nachdem ich die Bundeswehr ein Jahr erlebt habe, habe ich mich dafür entschieden, im Studium auch weiterzumachen und auch Reservist zu werden. Und insofern hat mich die Bundeswehr auch während meines ganzen Studiums und während meiner Ausbildung begleitet. Und ich bin zu einem Zeitpunkt zur Bundeswehr gekommen, da war Menschenführung 2000, das war das große Stichwort. Und ich glaube, viele Leute wissen das nicht, wenn man über die Bundeswehr spricht, aber die Bundeswehr wird anders geführt, oder die Bundeswehr, sollte ich so sagen, die führt anders als die allermeisten Militäre auf dieser Welt. Während die meisten Militärs auf dieser Welt befehlsorientiert arbeiten. Ja, also du musst dir das so vorstellen, mal angenommen, der Feind hat einen Hügel eingenommen, du möchtest diesen Hügel jetzt aber selber für dich einnehmen. Der amerikanische Soldat würde den Befehl empfangen, du, Florian, nimm jetzt bitte den Joachim mit und nimm bitte den Heinz mit. Ihr nehmt auch noch bitte einen Granatenwerfer mit, und dann geht ihr von links 200 Meter lang die Kuppe hoch, wartet da auf die Stellung und wartet auf unsere nächsten Anweisungen. So würde das in einer anderen Armee ablaufen. In der deutschen Armee, in der deutschen Bundeswehr, arbeiten wir auftragsbezogen. Wir sagen dem Soldaten, wir vertrauen dem Soldaten, er wird schon wissen, was er braucht, was er einsetzt, und wir werden ihm vertrauen, dass er den Auftrag auch durchführt. Und deswegen kriegt der deutsche Soldat den Auftrag, Florian, nimm diesen Hügel. Und wenn du ihn genommen hast, gib mir Rückmeldung. Und das ist für mich in der Führung so wahnsinnig wichtig. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass der deutsche Soldat normalerweise auch die Begründung seines Auftrages bekommt. Und das ist mir in der Führung bei Havornbürger sehr wichtig, dass wir unseren Leuten vertrauen. Sie sind die Experten. Sie können das im Detail, können sie das in der Regel alle besser als ihre Vorgesetzten. Lass uns ihnen vertrauen. Lass uns die Aufgabe klar abstecken und vielleicht Zeit investieren, die Aufgabe richtig zu stellen, und lass uns ihnen auch sagen, warum wir diese Aufgabe erfüllt haben müssen. Und dann lassen wir ihnen einfach den Spielraum, dass sie diese Aufgabe auch tatsächlich erfüllen können. Und das ist mein Bild von einer guten, sauberen Führung. Natürlich gehört noch dazu, den Leuten auch die Ressourcen dafür zu geben. Ich finde diesen Spruch immer toll von unserem Kaiser Wilhelm I., der damals immer gesagt hat, ich bin der erste Diener im Staate. Ja. Und so, glaube ich, müssen wir als Geschäftsführung auch denken. Wir sind dazu da, zu dienen. Das heißt nicht, dass ich jetzt einen Knicks vor jeder Person mache, die ich sehe, sondern das heißt, ich gebe den Leuten die Ressourcen, die sie brauchen, weil ich vielleicht die Möglichkeit dazu habe, über Geld zu verfügen oder über Investitionsentscheidungen zu verfügen. Und das sehe ich als unsere Aufgabe von Niklas Hafer, von meinem Bruder Fabian und von mir, den Leuten auch die Möglichkeiten und die Rahmenbedingungen zu geben, dann aber die Aufträge zu verteilen und dafür in ihnen zu vertrauen oder in sie zu vertrauen, dass sie diesen Auftrag auch durchführen können.
Okay, und wenn wir jetzt noch eine Ebene persönlicher werden. Du hattest Ende letzten Jahres eine Diagnose bekommen. Du musstest dich für die Behandlung der Erkrankung auch zurückziehen aus dem geschäftlichen Umfeld. Wie hast du das erlebt und wie geht es dir heute?
Danke, vielen Dank für die Frage, weil das gibt mir wirklich nochmal die Chance, wirklich Danke zu sagen. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Das ist ziemlich Hals über Kopf, musste ich auf einmal die Firma erstmal an die Seite legen, und wie Leute da eingesprungen sind, also wie mein Bruder da eingesprungen ist. Mein Vater, der mich mit keiner einzigen Reise nach Berlin alleine gelassen hat. Es waren 6 Chemotherapien und 2 Sonderuntersuchungen, und mein Vater hat jeden Termin abgesagt, um mich da höchstpersönlich hinzufahren. Meinem Partner Niklas, der gesagt hat, macht ihr keine Sorgen, wir schaukeln das Ding schon. Und meine Kollegen, die, wir nennen das ja bei Havornbürger H5 oder wir nennen das ja Maschinenfabrik H5, die H5-Kollegen, die nicht eine Minute gewartet haben, sondern gesagt haben, wir übernehmen diese Aufgaben. Da möchte ich heute nochmal die Chance sagen, allen Danke zu sagen, die da eingegriffen haben, und auch allen Danke zu sagen, die geschrieben haben, die mir Geschenke gegeben haben. Die Mütze, die ich heute tragen darf, die ist mir geschenkt worden von der HBU aus Amerika. Also ich bin überwältigt worden von dieser Anteilnahme, und das war mal ein ganz anderes Gefühl, weil das war mal eine Situation, da habe ich nicht Familie gepredigt, sondern da habe ich Familie wirklich erlebt. Das war für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Um deine Frage zu beantworten, mir geht's super. Ich fühle mich wie neu geboren. Viele haben auch immer gesagt, ach Mensch, das muss ja ganz schlimm sein, das muss auch ein schlimmes Leid gewesen sein. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich durfte in dieser Zeit wirklich Schicksale erleben, die wirklich hart waren. Und ich bin dieser Krankheit auch sehr dankbar, weil sie mir nochmal Zeit geschenkt hat, wie ich schon sagte, mit meinem Vater. Sie hat mir Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter geschenkt. Sie hat mir nochmal eine komplett andere Perspektive auf Havemburger geschenkt. Und deswegen Ende gut, alles gut. Wenn das so glimpflich abläuft, dann kann ich einfach nur sagen, auch das war eine Erfahrung, von der werde ich sehr, sehr profitieren. Und auch da bin ich einfach nur dankbar für, dass ich das eben erleben durfte, aber am meisten, wie gesagt, dankbar für diese ganze Unterstützung.
Oh, das ist wirklich schön. Ja, und man hat dich auch gefragt, glaube ich, ob die Erkrankung an beruflichem Stress gelegen haben könnte, ne?
Ja, das ist definitiv nicht so. Also ich hatte Lymphknotenkrebs. Lymphknotenkrebs ist eine DNA-basierte Krankheit, und das ist einfach Glück des Lottos. War mir auch immer wichtig klarzustellen, weil die Leute natürlich immer sagten, oh, du musst auf dich aufpassen und du musst weniger arbeiten. Also das ist ärztlich verbrieft, Arbeit liegt es nicht, und ich glaube, dass Arbeit eben da auch viel eher der große Motivator ist, und das ist auch die Lektion, die ich aus dieser Krankheit gezogen habe. Das ist wirklich ein so toll durfte ich noch nie leben. Also es ist so eine Mischung aus der einen Seite weißt du jetzt, wie schnell das Leben doch vorbei sein kann. Mhm. Und das löst in mir eine große Ungeduld aus, noch möglichst viele Dinge zu erreichen. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es mir eine Ruhe gegeben, die ich so noch nie erlebt habe, wo man früher vielleicht bei Kleinigkeiten durch die Decke ging, merke ich, dass ich so viel entspannter bin, was so die kleinen Dinge im Leben angeht. Das ist einfach, toll, dass es so weitergehen darf.
Das glaube ich dir. Und jetzt hast du gerade schon so wertschätzend gesagt, wie die Familie für dich da war. Jetzt möchte ich mal in die Zukunft gucken. Was wünschst du denn der kommenden Generation von Hafer und Böcker?
Ja, dass sie weitermacht, dass sie diese Reise durch Raum und Zeit, die wir da mit Hafer und Böcker machen dürfen, dass sie mit der gleichen Begeisterung einfach Freude an dieser Arbeit hat, die Kultur von Hafer und Böcker zu schätzen weiß und neue Wege geht. Und das ist ja für Niklas Hafer, für Fabian, für mich, das ist im Moment die größte Herausforderung. Oder obwohl wir noch ein paar Jahre hoffentlich von der Rente entfernt sind, ist das heute schon unsere Aufgabe, um dafür zu sorgen, wie kriegen wir dieses Unternehmen sauber in die nächste Generation gesteuert, sodass diese Generation weitermachen darf. Und wenn sie einfach auf die Fähigkeiten von Hafer und Böcker vertraut, wenn sie sich den Gedanken widmet, wie Hafer und Böcker sich weiterentwickeln muss, wenn sie diese Neugierde bewahrt auf die Zukunft, dann sollte da eigentlich nicht schiefgehen.
Sehr schön. Gibt es denn da auch irgendwie so einen Führungsgrundsatz, der dich besonders begleitet oder den du gerne weitergeben möchtest?
Ich weiß nicht, ob es ein Führungsgrundsatz ist. Ich glaube, wir haben es aber schon angedeutet. Als mein Vater damals nach Brasilien gegangen ist, da hat er einen Vorgesetzten gehabt, der ihm für ein paar Monate eben erklärt hat, wie das funktioniert. Da war mehr oder weniger Amtsübergabe, also es war sein Vorgänger. Und als Vorgänger hat er ihm gezeigt, wie das Geschäft so läuft. Und dieser Vorgänger, der hieß Joe Hertz, das war ein Amerikaner, aber deutscher Abstammung. Der sprach hervorragend Deutsch und natürlich auch Englisch. Und der hat meinem Vater damals beigebracht, Reinhold, alles ist zu etwas gut. Und den Spruch fand nicht nur mein Vater gut, sondern den fand auch meine Mutter besonders gut. Und ich glaube, heute können wir sagen, das ist das Familienmotto. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich weitergeben möchte. Es ist egal, ob es in die Hose geht, ob wir einen Auftrag mal verloren haben. Es ist egal, ob wir uns Arbeit gemacht haben und dann ist das Projekt nicht realisiert worden oder wir hatten uns ein neues Abenteuer vorgenommen und dazu ist es nicht zustande gekommen. Nichts ist umsonst. Und alles, was wir da gemacht haben, wird uns Erfahrungen geben, die wir in der Zukunft wieder anwenden können. Und deswegen ist, es gibt keine Situation, egal wie schlimm sie ist, die nicht auch einen positiven Aspekt hat. Und Optimismus ist uns nicht gerade in dieser Region in die Wiege gelegt worden. Und das ist ja auch irgendwie toll, weil die Tatsache, dass wir nie zufrieden sind, ist auch das, was uns immer weiter nach vorne bringt. Aber manchmal würde ich mir wünschen, wenn wir diesen Satz eben noch ein bisschen mehr respektieren oder verinnerlichen, alles, was wir tun, ist letzten Endes für irgendetwas gut.
Mhm. Werde ich mir auf jeden Fall merken. Gibt es gleichermaßen denn auch was, was du immer mal wieder von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lernst?
Jeden Tag. Also das habe ich ja schon angesprochen. Ich glaube, dass die Kolleginnen und die Kollegen sind ja eigentlich die Experten in jedem einzelnen Fach. Und ich bin ja nun der Obergeneralist. Und deswegen darf ich jeden Tag von allen Menschen, mit denen ich in Berührung komme, darf ich irgendwas lernen. Und für mich war der Tag gut. Ich halte das immer wie Mathematik. Man muss den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Und wenn man es schafft, mehr richtige Entscheidungen zu treffen als negative Entscheidungen zu treffen, dann war der Tag gut. Und damit diese Entscheidungen auch getroffen werden können, dafür kommt es dann auf die Kolleginnen und Kollegen an. Und deswegen ist es egal, ob Sprüche sind, ob es neue technische Details sind, ob es Ideen sind, ob es Ansätze sind. Das macht große Freude, weil ich darf ja mit Experten aus dem Finanzbereich, aus der Technik arbeiten, aus der Verwaltung, aus dem Personal. Und das ist wie so ein Lexikon, was einen immer umgibt, aber viel besser als ein Lexikon, man muss es nicht lesen, man kann mit ihm interagieren und deswegen würde ich sagen, ja, ich lerne von unseren Kolleginnen und Kollegen deutlich mehr, als die vielleicht von mir lernen.
Sehr schön, ja, stelle ich mir auch sehr bereichert vor, muss ich sagen.
Ist es auch.
Ja, unser Podcast heißt ja Fascinating Engineering S1, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Ich hatte das in der letzten Folge Rüdiger Reckmann auch gefragt. Wir gehen ja bewusst nicht in die technische Tiefe, aber Engineering steckt natürlich im Herzen von Hafer und Böcker und deswegen jetzt an dich die Frage, was bedeutet für dich Fascinating Engineering oder was macht für dich Engineering faszinierend?
Also, ich hatte es, glaube ich, angedeutet, mein Vater, der hat Medizin studiert und damit hat er sich natürlich auch biologisch sehr ausgekannt. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ich sage, du, wie machst du das eigentlich und wie denkst du dich in die Technik rein? Und dann hat er mir was gesagt, was sehr prägend war und was ich nie vergessen werde. Sagte er, du, ich habe ja nun mal Biologie studiert. Also er hat Medizin studiert, aber damit lernt man ja auch was über die Biologie. Und ich habe festgestellt, es gibt keinen besseren Ingenieur als die Natur. Und seitdem hat das meinen Blick auf Engineering oder Ingenieurskunst einfach auch geprägt, weil die Ingenieurskunst ist ja nichts anderes als unser menschlicher Versuch, oder nicht Versuch, die Tat, wirklich das, was die Natur ja auf ihre Weise bereitgestellt hat, das als Menschen zu gestalten. Es ist ja unsere menschliche Gestaltung. Und deswegen finde ich alles an der Ingenieurskunst faszinierend, weil letzten Endes ist es ja ein Abziehbild der Biologie und eine Art und Weise, wie wir als Mensch unsere eigene Biologie voranbringen. Und deswegen, ich kann mich, allein wenn man sie nur mit der Maus guckt, es gibt nicht viele Produkte, für die ich mich nicht interessieren kann, wenn ich so ein bisschen die Hintergründe verstehe. Mhm. Und deswegen, ich finde, egal, ne? Wir haben es ja bei Haber und Böcker so ein bisschen mit der Mondfahrt, weil unser Drahtgewebe ja auch schon mal auf dem Mond war. Und wenn man das einfach sich mal vor Augen führt, dass diese Rakete, die diese drei Astronauten 1969 auf den Mond gebracht hat, gerade mal 60 Jahre, nur 60 Jahre später gebaut wurde, nachdem der Mensch überhaupt das Fliegen erlernt hat. Das finde ich sowas von spannend und letzten Endes eben auch begeisternd. Das ist für mich Fascinating Engineering. Also ich finde, egal welche Energie eingesetzt wird, um technisch ein Problem zu lösen, da kann ich mich einfach für begeistern.
Und dann der zweite Teil, Fascinating Engineering S1 heißt unser Podcast, ja. Was ist dann für dich das S1?
Ja, das S1 ist zweigeteilt. Ich fange erstmal mit der Außenwirkung an. Das S1 ist eine Einladung an unsere Kunden, dass wir der felsenfesten Überzeugung sind, dass wenn wir gemeinsam die Lösung erarbeiten, indem der Kunde uns vielleicht erklärt, was er gelöst haben möchte, warum er es gelöst haben möchte, indem wir ihn einbinden in den ganzen Ingenieursprozess und ihm sagen, wir würden das so lösen, was hältst du davon? Es ist eine Einladung, dass er mitwirkt, weil wir der felsenfesten Überzeugung sind, wenn wir das gemeinsam machen, dann wird es auch hinterher besser. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die hat der Kunde auch, glaube ich, ziemlich schnell verstanden. Und ich glaube, diese Einladung nimmt er auch gerne an. Die andere Seite der Medaille ist natürlich die Nachricht nach innen. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Wir haben festgestellt, und ich glaube, das ist auch natürlich und ist auch menschlich so, wir lehnen uns immer erstmal an die naheliegendste Grenze an. Also erstmal ist es meine Abteilung, bevor es meine Firma ist. Dann ist es meine Firma, bevor es mein Konzern ist. Also wir lehnen uns immer an die nächstmögliche Grenze an. Und dieses As One ist, ich vergleiche das immer mit der Bundesliga. Wir haben alle unseren Bundesliga-Verein, die allermeisten zumindest.
Ja.
Was hast du vielleicht?
Ich nicht, ich habe keinen.
Gar nicht? Alles
klar. Nee, dann möchte ich den
FC Bayern München gerne hier empfehlen.
Ja, das und, kann ich nicht machen. Das,
dann nehme ich dich jetzt hier sofort auf. Da kannst du, komm mal, der Star Wars-Fan würde sagen, komm mal zur dunklen Seite.
Ja, meinem Vater zuliebe mache ich das jetzt lieber nicht.
Ja, okay. Dortmund-Fan. Dortmund. Ja, gut, aber dann hast du es ja. Dann hast du es ja, bei deinem Vater ist es dann Dortmund.
Mhm, genau.
Und dein Vater ist Dortmund, mein Bruder und ich, wir sind München, Niklas ist auch Dortmund, also
schön.
Die beiden kommen schon mal super zurecht. Wir haben auch ganz viele Schalker bei Havre und Bürger, gibt sogar ein paar Exoten wie Nürnberger und sonst was. Also es ist auch okay, jeder darf auch seinen eigenen Bundesliga-Verein haben. Aber die Erwartung von As One ist, wenn es auf die Weltmeisterschaft zugeht, wenn es auf die Europameisterschaft zugeht, dann ist Zeit, diese anderen Trikots mal kurz in den Schrank zu stecken und das Nationaltrikot aufzuziehen. Und das ist genauso bei Havre und Mücke auch. Wir haben alle Interessen, die natürlich die Abteilung, die Grenze, die am nächsten ist, dass wir die auch bewahren. Aber für uns ist die Weltmeisterschaft der Auftrag. Für uns ist die Weltmeisterschaft der Kunde, das Projekt, der Erfolg. Wenn es auf diese Punkte ankommt, dann wird es Zeit, das Bundesliga-Trikot wegzustecken und das Nationaltrikot rauszuholen und zu sagen, wir sind eine Havre-Mücke-Familie und wie wir die Beute hinterher aufteilen, das besprechen wir hinterher. Aber jetzt geht es mit Karacho daran, wie können wir gemeinsam siegen, wie können wir gemeinsam erfolgreich sein, wie können wir gemeinsam die Leistung stemmen. Hm. Das ist dieses As One, dass wir verstehen, dass es mag sein, dass wir in unterschiedlichen Teilen der Erde arbeiten, es mag sein, dass wir in unterschiedlichen Bereichen der Firma arbeiten, es mag sein, dass wir in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten, aber letzten Endes sind wir eine Familie, die zusammen gehört, die zusammen spielt und die hoffentlich nie verliert, aber wenn sie verliert, gemeinsam verliert und noch wichtiger, wenn sie siegt, auch gemeinsam siegt.
Ich finde, das ist eine richtig schöne Analogie und ich finde, das zeigt, wie viel in zwei einfachen Worten drinsteckt. Also finde ich eine sehr, sehr gute Analogie. Und wir nähern uns jetzt tatsächlich auch dem Ende unserer Podcast-Folge. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich natürlich auch noch über die letzte Folge sprechen. Ich habe ja gerade auch schon von Rüdiger Reckmann gesprochen, der letzte Woche mein Gast war. Da ging es um die Havre Classic Tour, den Oldtimer-Treff, der seit vielen Jahren stattfindet. Und ich glaube, das passt auch sehr gut zu dir, weil du selbst ein großer Fan von Autos bist. Deswegen, was fasziniert dich persönlich an Autos?
Ja, also da nochmal auch ein ganz dickes Kompliment an Herrn Reckmann, was der da aufstellt mit der diesjährigen Klassiktour. Das ist wirklich toll. Und inszeniert wurde das Ganze damals von Familie Lücke und Sebastian Südhoff. Die haben einen ganz großen Anteil daran, diese tolle Veranstaltung wirklich auch aus der Taufe gehoben zu haben. Und jetzt legt Rüdiger noch einen oben drauf. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Ausfahrt. Deswegen danke für die Werbung in der letzten Folge und danke auch nochmal für die Frage. Ich hatte ja schon von der Begeisterung von Technik gesprochen und letzten Endes, wir lieben bei Havre und Mücke Maschinen. Ich persönlich liebe Maschinen. Ich kann mich da den ganzen Tag vorsitzen für unsere Packer und bin einfach begeistert, wenn das läuft, wie das läuft. Und ein Auto ist nichts anderes als eine Maschine. Aber ein Auto hat eben eine Besonderheit, dadurch, dass es eben in der Regel auf vier Rädern steht, kann es uns wirklich örtlich transportieren. Und dadurch, dass es uns irgendwo hin transportieren kann, kann es uns neue Erlebnisse bescheren. Und automatisch jedes Erlebnis, was wir damit haben, birgt dann auch wieder Erinnerung. Und deswegen sind für mich Autos eine Hommage an Maschinenbau, die gleichzeitig Zeitmaschinen sind und Maschinen sind, die Erinnerungen wecken. Und da geht es ja nicht nur immer um PS oder um Motoren oder um das Design oder auch die Ingenieurskunst, die reingeflossen ist. Das ist ja beim Oldtimer, das ist ganz spannend. Meine Großmutter, die fuhr ein Golf 1 Cabrio. Das ist bis heute noch in der Familie.
Ach, schön.
Und dieses Geräusch, wenn die Zündung angeht, das ist einmalig. Und jeder, der sich einen Golf 1 kennt, der weiß, das ist ein Golf 1. Und jedes Mal, wenn diese Zündung geht, muss ich an meine Großmutter denken.
Schön.
Wenn ich in andere Autos einsteige, die Gerüche, die bringen mich wieder zurück und die versetzen mich in ein Erlebnis oder einen Tag von vor 20 Jahren. Einfach nur, weil man diesen Geruch wieder spürt. Und ich kenne keine Maschine, die so gut Emotionen transportieren kann wie Autos. Und deswegen bin ich davon so begeistert.
Das kann ich verstehen. Und die Tour findet am 12. September statt, um das auch nochmal zu erwähnen. Genau. Und dann würde ich sagen, fassen wir jetzt nochmal zusammen, was wir in der Folge so besprochen haben. Ich würde dir jetzt zum Abschluss gerne drei Fragen stellen, die du gerne kurz beantworten darfst. Und zwar erstens, wenn du Hafer und Böcker in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Ja, langweilig jetzt vielleicht, aber das kann ja nicht anders sein. Familiär, meisterhaft und begeistert.
Alles klar, liegt auf der Hand. Okay, zweitens, was sollen Menschen fühlen, wenn sie Hafer und Böcker kennenlernen?
Sie sollen sich familiär aufgehoben fühlen und sie sollen eine Chemie spüren, wo sie sagen, hier möchte ich, mit diesen Leuten möchte ich interagieren.
Und drittens, wenn du den Satz beenden müsstest, Hafer und Böcker gibt es, weil?
Weil wir das Potenzial haben, das Leben jedes Menschen zu berühren, ohne dass er das vielleicht merkt, aber wir mit dieser Berührung die Möglichkeit schaffen, sein Leben runder barrierefrei zu erleben.
Alles klar. Florian, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude. Heute ging es um eine einfache Frage, die aber sehr viel Tiefe hat, nämlich warum gibt es Hafer und Böcker? Und die Antwort liegt nicht nur in Produkten oder Technik, wie wir gerade schon besprochen haben. Sie liegt in einer Geschichte, die 1887 begonnen hat. In einer Familie, die über Generationen Verantwortung übernommen hat. In Menschen, die Hafer und Böcker jeden Tag mit Leben füllen. Und in Vertrauen, Zusammenhalt und in dem Anspruch, etwas zu schaffen, das bleibt. Und vielleicht ist genau das der Kern von Hafer und Böcker. Tradition nicht nur bewahren, sondern sie immer wieder neu mit Zukunft füllen. Das war die zweite Folge von Fascinating Engineering S1. Eine Folge über Herkunft, Haltung, Menschen und die Frage, warum Hafer und Böcker mehr ist als ein Unternehmen. Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen und danke dir.
Moment, bevor wir jetzt diese Sendung hier abbrechen, eine Frage an dich. Du hast mir jetzt so viele Fragen gestellt, jetzt darf ich auch eine Frage stellen. Das war jetzt die zweite Folge von Fascinating Engineering as One. Und dass ich ein Fan davon bin, wie du das machst, weißt du. Aber wie fühlt sich das denn an, eine Moderatorin zu sein?
Ich würde sagen, das ist aufregend.
Ja.
Ich finde es sehr spannend, muss ich sagen. Ich freue mich drauf, viele neue Gesichter kennenzulernen. Ich freue mich auf die Geschichten, die die Leute mitbringen. Und ich mache das ganz gerne.
Super. Ich kann nur sagen, du machst das ganz toll. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und es freut mich, dass du nicht beim ZDF arbeitest, sondern bei Hafer und Böcker.
Ich glaube, du wirst mich noch ein bisschen länger hier
haben. Ja, deswegen ja.
Alles klar.
Also dann, Prost.
Prost.